Schon 7:05. So langsam möchten wir uns sammeln und anfangen. Und ich möchte euch alle einladen, die da sind, sind da. Und die lernen aus dem Wort Gottes und lassen sich inspirieren. Ich hoffe, dass jeder eine anständige Bibel jetzt sich besorgt hat. Und wo er zurechtfindet, Altes Testament und Neues Testament. Und auch die richtige Übersetzung, wo alles drin ist und nichts fehlt. Es ist, manche Bibeln sind also ein bisschen so verändert worden, massiv verändert. Da sind manchmal nicht nochmal ganze Verse mehr drin. Also mindestens 5, 6 Verse fehlen oder dann so verdreht. Aber wisst ihr, wenn wir auch Probleme haben, manchmal mit das richtige Wort zu finden, der Heilige Geist sagt uns, du horch, das müsste hier anders heißen. Und es gibt also moderne Bibelübersetzer und die haben das Blut rausgetan, das Kreuz rausgeschafft und der Name Jesus, dann wird es irgendwie anders umgeschrieben. Aber das stören wir uns nicht. Wir haben den Heiligen Geist und er wird uns helfen. Lieber Heiland, ich möchte auch heute Abend wieder diesen Glaubensgrundkurs in deine Hände legen und ich möchte dich bitten, Herr Jesus, du möchtest jeden Einzelnen anleiten selber, denn du bist der Lehrer, du bist der Professor und wir sind nur deine Schüler und wir möchten von dir heute Abend lernen und wir möchten deine Worte verstehen und begreifen, Zusammenhänge sehen, die Zusammenhänge begreifen auch. Heiliger Geist, leitet uns in alle Wahrheit und segne auch alles, was hier geschieht und wie es geschieht. Amen. Amen. Vielleicht vorneweg noch ganz kurz, wenn du Fragen hast und Fragen werden bestimmt kommen und es ist wichtig, dass man Fragen stellt. Also ohne Fragen. Die Jünger haben immer gefragt, sogar bei einfacher Gleichnisse, Herr, erkläre uns, was bedeutet das und was ist das? Und der Herr hat sie dann immer erklärt und versucht. Also wir wollen auch Fragen stellen, aber erst am Schluss, weil wir ja alles aufzeichnen, also am Schluss dann die Fragen bringen und dergleichen. Jetzt darf ich heute dich bitten, dass du kommst aus dem Dunkeln ins Licht. Und wir haben gemerkt, es ist sehr kompliziert. Und es wird jedes Mal jetzt schwieriger, sich in der Vorbereitung und das Material zusammenzutragen. Aber ich habe hinten so schöne Bilder noch und da könnt ihr diese Bilder noch ein bisschen angucken. Heidi, du kommst und...
...das wir heute haben, da gibt es so einen schönen Kurs. Und zwar, es geht ja um die neue Kreatur heute und um die Stimme Gottes zu erkennen. Und zu dem Chorus, der neue, der heißt, eine neue Schöpfung, nie mehr verloren. Das Alte ist vorbei, ich bin neu geboren, als Überwinder und noch viel mehr. Eine neue Schöpfung, preis dem Herrn, schuf er. Wer kennt diesen Chorus? Das kann ich mal sehen, da können wir uns schon mal singen. Ja. Im Gottesdienst so miterlebt. Es war heute ein ganz besonders gesegneter Vormittagsgottesdienst und es ging nicht alles so nach Schema, wie es sein sollte, sondern es ging ein bisschen durcheinander und es war gerade das Schöne, ja, dass alles so original und so echt war und dass der Herr so reden konnte und dass der Herr so segnen konnte. Und das ist auch heute Abend mein Gebet, mein Verlangen, dass es nicht so geht, wie wir immer denken, so A. Punkt, B.C und Seite 4,1, was weiß ich, was wir alles vorbereitet haben, so, sondern dass Gott das noch erledigen kann im einzelnen Leben von uns, wo noch nichts erledigt ist. Da, wo es noch fehlt, dass er da die Hand drauf legt. Das ist mein Verlangen heute Abend. Halleluja. Und dafür möchte ich auch jetzt noch mit euch alle zusammen, wir beten alle zu Gott zusammen, aber wir können nicht alle durcheinander schreien, deswegen machen wir es so ein bisschen geordnet. Also ich bete zwar mit meiner Stimme, aber ihr betet mit eurem Herzen mit. Vater im Himmel, wir bitten dich jetzt von ganzem Herzen, dass du in unserer Mitte bist. Da sind so viele gekommen, die lernen wollen von dir. Herr, und da stehe ich dann da und denke, Herr, das kann ich doch gar nicht. Aber Herr, mit deiner Kraft und mit deiner Hilfe kann ich das bringen, was notwendig ist heute Abend, was wir lernen sollen von dir. Herr, auf dein Wort zu hören und dein Wort als die Nummer eins in unserem Leben zu haben. Herr, ich preise dich für deine Gegenwart. Halleluja. Amen. Amen. Zettel bekommen, als ihr reingekommen seid? Und da sind verschiedene Sachen drauf und ihr wisst, wir haben das letzte Mal ausgemacht, ihr müsst euch ein bisschen auskennen lernen in der Bibel, wo was steht. Und das ist zwar jetzt bei dem Zettel gerade nicht dabei, aber ich gehe doch trotzdem zurück auf den Zettel vom letzten Mal. Ihr erinnert euch an diesen Zettel, dieses kleine Zettelchen, wo eingeteilt ist. Altes Testament, Neues Testament. Und da hatte ich euch gebeten, die ersten fünf Bücher, die hier mit Pentateuch, also das ist ein griechisches Wort, das sind die fünf Bücher Moses, sind eingeteilt sind. Und wer kann sich noch an diese fünf Namen von den ersten fünf Büchern erinnern? Das könnt ihr es ganz einfach sagen. Es gibt ja ganz einfache Namen. Und daher gibt es auch noch schwierigere. Wer weiß noch die ersten fünf Namen der ersten fünf Bücher? Wie kann man die nennen? Die fünf Bücher? Mose. Also, erstes Buch Moses, zweites Buch Mose, das dritte Buch Mose, das vierte Buch Mose und das fünfte Buch Mose. Ist ja nicht schwer. Also, dieses könnt ihr euch ja behalten. Die fünf Bücher Mose. Und wenn jemand sagt, und das sechste Buch Mose, was ist mit dem? Bitte? Ja, genau. Ich habe es gerade nicht verstanden, was du gesagt hast. Das wäre ein okkultes Buch. Also die richtigen Bücher heißen nur erstes, zweites, drittes, vierte und fünfte Buch. Und die haben alle noch so einen versteckten Namen dahinter. Das ist deswegen so, weil wenn wir zum Beispiel im Englischen oder in irgendeiner anderen Sprache das dritte Buch Mose sagen, dann denken die, was sind das für Leute da, die kennen sie ja überhaupt nicht aus. Denn jedes Buch hat so einen extra Namen, einen griechischen Namen, der aber sehr gut zu behalten ist und eine Bedeutung hat. Und deswegen wichtig ist und in seinem Inhalt, man erfährt daraus den Inhalt. Inge, du hast so gelächelt, du weißt es vom Englischen. Wie heißen diese fünf? Kannst du? Ja. 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 Ja, aber Numbers ist das Englische mehr von Numeri. Ja, von Numeri. Und zwar, also wenn ihr es jetzt nochmal anschaut, den Zettel, den habt ihr letztes Mal bekommen, da steht dann drauf, also Genesis, das kann man sich merken, das Geschlecht. Also da kommt ja der Anfang der Menschheit drin vor. Das zweite Buch Mose, der Exodus, das heißt Auszug, das sind sie also rausgezogen aus dem Heiligen Land. Dann kommt der Levitikus, die Leviten verlesen, das machen also die Priester, das sind die ganzen Priestergeschlechter, die da alle angeschnitten werden. Und dann kommt Numeri oder Numerus, wie man es nennen will, das sind die Zahlen, das sind alle nochmal aufgezählt. Also Numeri, die Zahlen, und dann Deuteronomium, also das fünfte Buch Moses, schwieriger. Und mir würde es freuen, wenn ihr bis nächstes Mal diese fünf Namen, Genesis, Exodus, Leviticus, Numeri und Deuteronomium gelernt habt. Das hört sich ganz schwierig an, aber wenn ihr mit irgendjemandem zusammen seid außerhalb von Deutschland und ihr sagt, das dritte Buch Mose, die denken mal so was Kindisches, ja? Das könnt ihr nicht verwenden. Also das ist nur für euch selber zu Hause. Das haben wir gehabt und dann hatten wir im Neuen Testament haben wir den Anfang gehabt von den ersten fünf Büchern im Neuen Testament. Wisst ihr noch auswendig, wie die geheißen haben? Markus, Lukas, Johannes und die Apostelgeschichte des Johannes. Und wie fasst man diese vier Bücher, die ersten vier zusammen, was sind das? Das Evangelium. Es gibt nicht die Evangelien, sonst wären es ja vier verschiedene. Sondern es ist ein Evangelium, bestehend aus Matthäus, Markus, Lukas und Johannes. Und Johannes geht dann gleich über in die Apostelgeschichte. Also da kommen dann gleich die Taten der Apostel. Apostelgeschichte, im Englischen Acts of the Apostles. Und wenn ihr mal, also das nächste Mal das soweit mal wieder lernen können, dass wir wieder da ein Stückchen immer dran weitermachen. Dann habe ich heute etwas vor. Und zwar dem, was ihr heute bekommen habt, hoppla, da sind drei Herzen drauf. Und das ist entnommen aus einem Buch, Das ist schon im letzten Jahrhundert, also das heißt schon im letzten Jahrtausend, im vorletzten Jahrtausend geschrieben worden. Jahrtausend. Weil jetzt ist ja das Jahrhundert, ist ja gleichzeitiges Jahrtausend. Johannes, da bist du falsch gewickelt. Also, da, und das heißt das Herzbüchlein. Und da sind die verschiedenen Stadien des menschlichen Herzens aufgezeichnet. Und ich habe 3 Stück daraus fotokopieren lassen. Und zwar könnt ihr dann unten anstreichen, immer das, nur 2 Worte. Bei dem ersten die Worte Sünde dient, wer der Sünde dient. So sieht das Herz aus des Menschen, der der Sünde dient. Da ist also alles Mögliche noch im Herzen drin. Und wer sitzt da auf dem Thron in der Mitte? Ja, und dann nachher haut er ab. Wann haut er ab? Plötzlich, wenn einer Buße tut, dann müssen diese ganzen Untiere, der Geiz, der Neid, der Streit, der schmutzige Gedanken, schmutzige Wesen, das muss die Trägheit, Fraß und Völlerei, das muss alles dann raus. Und am Schluss sehen wir eben den dritten Herz, wie mit dem Heiligen Geist erfüllt wird, wie also der Heilige Geist reinkommt und diese ganzen Tiere draußen bleiben müssen. Das ist so, so toll gemalt für Kinder. Ich hatte das mal in einer Kinderfreizeit aufgenommen, so ganz groß, nur ist es an der Wand erschienen, so riesengroß. Du, und es war kein Kind da am Schluss, das nicht sein Leben Jesus übergeben hätte. Das ist so verständlich. Und deswegen habe ich euch das da nochmal so reingemacht, weil wir haben ja gerade über Bekehrung und wir haben über Errettung gesprochen und wir haben gesagt, von wem sagt die Bibel, dass wer Punkt, Punkt, Punkt und Punkt, Punkt, Punkt wird, der wird gerettet werden, der wird selig werden. Welche 2 Sachen waren das? Das ist ganz am Anfang im... Ja, ja. Wer glaubt und getauft wird. Ja. Und wo steht es? Ja. Es könnt ihr euch so merken, so als Widerspruch. Mein Mann predigt oft oder sagt oft, 16 ist meistens hat mit Krieg zu tun. Aber in diesem Fall hat es nicht mit Krieg zu tun. Markus 16, 16. Wer glaubt und getauft wird, der wird errettet. Und dann hatten wir im zweiten Teil, das war in der ersten Lektion, dann hatten wir in der zweiten Lektion gehabt, dass Jesus, und zwar geht es da um den Hebräerbrief vor allem, da haben wir gehabt, dass Jesus alle Sünden auf sich getragen hat und dass er so trotzdem in allem versucht war, gleich wie wir. Das war im Hebräer, stand das. Jesus war versucht, allenthalben gleich wie wir. Nur war er ohne Sünde. Und er war sogar, weil er war Sohn Gottes. Er war Sohn Gottes von Anfang an. Er ist es nicht irgendwann geworden. Sondern er war von Anfang an, so wie wir gehabt haben, Vater, Sohn und Heiliger Geist, von Anfang an, Jesus war nicht geschaffen. Jesus wurde nicht erschaffen. Du wurdest erschaffen, ich wurde erschaffen, aber Jesus wurde nicht erschaffen. Er war von Anfang an da. Und wir finden das nicht so genau beschrieben in der Bibel, dass es so heißt, also stellt euch mal so ein Dreieck vor, unten der Vater, der Sohn und der Heilige Geist. So ist es nicht in der Bibel drin. Und deswegen gibt es auch viele, auch zum Beispiel die Sekte der Zeugen Jehovas, die streiten das ab, die sagen, nur weil Jesus manchmal als Engel erschienen ist im Alten Testament, deswegen wäre er nur ein Engel. Für die Zeugen Jehovas ist Jesus nicht Gottes Sohn. Aber für uns, das ist der große, gewaltige Unterschied. Deswegen beten die Jesus nicht an. Das machen wir, wenn wir ihn anbeten. Wir beten ihn an. Und zurzeit ist so ein riesengroßer Zeugen Jehovas-Kongress. Ich weiß nicht mehr genau, wo er ist, aber ich habe es in den Nachrichten gelesen. So viele Zeugen Jehovas waren noch nie zusammen auf der ganzen Welt, wie zurzeit versammelt sind. Aber die fußen auf dieser Bibelstelle. Und wenn du mal Zeugen Jehovas an deiner Türe hast.
Ist okay.
Kannst du mir, Johannes? Dankeschön. Wenn du Zeugen Jehovas an deiner Türe hast und ihnen dienen willst, ohne aber auf ihren Leim einzugehen, dann bete mit ihnen. Sag, du möchtest zusammen beten. Und das können die nicht ertragen, dass man zum Beispiel Jesus anbetet. Und da werden sie schnell wieder verschwinden. Und sie werden das nicht annehmen, aber wir dürfen an Jesus gläubig sein. Also dieses Bild, das empfehle ich euch auch so mal anzuschauen. Und dann könnt ihr euch selber fragen, ist wirklich nichts mehr von diesem da drin in meinem Herzen? Ich weiß noch, da ist zum Beispiel so ein Pfau drin. Der Pfau wird im Wort Hoffart. Und ich habe vor kurzem so Artikel gelesen über Stolz. Und habe ich gemerkt, meine Zeit, du hast noch so viel Stolz in deinem Herzen, der muss raus. Und der Herr zeigt uns das immer so Stück für Stück, nicht alles auf einmal. Stolz, Neid, Geiz, Zorn, Trägheit, Fraß und Völlerei. Dabei ist, wir denken manchmal nur an Saufen, aber Fressen ist genauso. Ist in der Bibel genauso aufgezählt wie Saufen. Also alles, was Übermaß hat und keine Grenze hat. Und jetzt gehen wir vor und da sehen wir ein Bild. Das heißt, es ist nicht direkt ein Bild, sondern es sind verschiedene Punkte. Und zwar die Stimme Gottes erkennen. Johannes, kannst du das mir auflegen, bitte? Oh, halt. Halt mal, das habe ich, glaube ich. Aber eins musst du mir, glaube ich, zurückgeben. Einen Moment, jetzt habe ich es. Es geht nicht ganz aus. Achso, mach da Anfang. Und zwar habe ich die 6 Weisen oder Art und Weisen, wie man die Stimme Gottes erkennt. Jetzt ist aber das ganz gefährlich. Ihr habt es ja auch, ihr könnt es auf der Seite aufschlagen, ich habe es euch auch fotokopiert, das habt ihr da. Man kann durch diese Dinge die Stimme Gottes erkennen, aber da ist ganz Gefährliches dabei, wo man ganz schnell abrutschen kann in eine falsche Fährte. Und deswegen passt gut auf. Ich werde ein bisschen das detailliert beschreiben. Die Stimme Gottes erkennen. Am allerbesten ist es natürlich durch die Bibel, durch das geschriebene Wort Gottes. Da spricht das Wort Gottes in unser Herz hinein, in unsere Gedanken. Und das ist einfach. Über manche Sachen braucht man nicht diskutieren. Wenn sie in der Bibel drinnen stehen, schwarz auf weiß, dann braucht man darüber nicht diskutieren. Aber dann kommt schon das Nächste. Die nächste Art des Stimme Gottes zu erkennen, ist das innere Zeugnis des Heiligen Geistes. Entweder du kriegst Freude und Friede in einer Sache oder du kriegst Beklemmung und ein ungutes Empfinden. Und deswegen ist es manchmal gut, über manche Entscheidungen noch eine Nacht zu schlafen und zu warten. Wird das Reden Gottes deutlicher in meinem Herzen oder kriege ich Beklemmung und ein ganz komisches Empfinden? Es ist einfach nachher, wenn es passiert ist, zu sagen, naja, ich habe mich so ungut gefühlt. Aber das ist nicht so einfach, wie man denkt. Also entweder Freude und Frieden oder Beklemmung und ungutes Empfinden. Und dann sagst du vielleicht das Dritte, die innere Stimme des Heiligen Geistes zu hören. Das ist das Richtige, die Stimme Gottes zu erkennen. Aber weißt du, manche, die haben so ein Gefühl im Bauch und sagen, das ist der Heilige Geist. Die wissen nicht, was der Heilige Geist ist. Die haben da keine Erfahrung. Deswegen ist es auch sehr gefährlich, auf die innere Stimme zu gehen. Und das Vierte wäre dann die Anzeichen in unserem Leben, zum Beispiel geöffnete Türen oder Gebetserhörungen. Also das ist die Stimme Gottes, wenn die Türen alle offen stehen. Aber das ist noch lange nicht gesagt, dass das die Stimme Gottes ist. Wenn die Türen, die können sich auftun, aber sie können auch geschlossen bleiben. Also es ist nicht so einfach, dass du meinst, wenn jetzt der Weg offen ist, dann ist das die Stimme Gottes. Dann habe ich sie erkannt. Das muss man auch prüfen. Das Sicherste ist immer noch die Bibel. Steht es im Wort Gottes drin? Okay. Und dann kommt das Fünfte, woran man es erkennen kann. Manche sagen, die Botschaft der prophetischen Gaben, durch Weissagung, durch Wort der Erkenntnis. Aber weißt du, ich habe zu Hause einen Ordner, da habe ich Weissagungen drin und Worte der Erkenntnis. Und die gucke ich ab und zu mal an, aber da ist manchmal so viel Käse drin, dass ich froh bin, dass ich nicht danach gehandelt habe. Deswegen, das musst du prüfen. Ein Dritter kann dir immer nur Bestätigung geben oder Ablehnung. Also, aber er kann dir nicht, der kann dich nicht irgendwo hinschicken oder irgendwas machen. Du musst es selber wissen und dann musst du das selber prüfen. Wir haben unsere eigenen Erfahrungen da gemacht als junger Pastor und junge Pastorin in der Gemeinde. Da kamen Leute zu uns an die Türe. Ich denke jetzt an besonders einen Fall. Der kam ohne Rückfahrkarte von Amerika. Gott hat ihn geschickt, uns zu helfen. Und also wir haben damals keine Erfahrung gehabt. Sonst hätte man gleich gesagt, das muss der Herr uns auch sagen, nicht nur dir. Und wir wohnten damals in so einer Kellerwohnung, wo es Treppen runterging. Und er hat gleich seinen Kopf angeschlagen. Und der war fast blind. Und der hat also vom Herrn gesagt bekommen, oder so hat er uns gesagt, er soll uns helfen. Und wir haben das damals einfach so demütig akzeptiert. Und er hat uns sehr, sehr Schwierigkeiten gemacht. Ich preise Gott, dass er jetzt, ist er hier in Deutschland geblieben und er ist jetzt fest so im Glauben. Aber das ging um viele Jahre und viele Schwierigkeiten. Der hat bei uns im Haus dann gewohnt und er hatte die Mondscheinsenate von, ich glaube von Beethoven, ja, das war das Einzige, was er gut konnte. Also da ging Tag und Nacht bei uns im Klavier mit der Mondscheinsenate, ging es rauf und runter. Und er hat uns sehr, sehr viel an Leid, und bevor wir nach Berlin kamen, war das. Und er hat immer so gehandelt, um im Stress oder um uns zu erschrecken. Und manchmal, man ist so cooler. Ich habe das immer sehr tragisch genommen. Der hat zum Beispiel zu meinem Mann gesagt, er nimmt sich das Leben beim nächsten Gewitter, da stürzt er sich hier die Treppen runter. Und mein Mann hat gesagt, das kannst du einfacher machen. In meiner zweiten Schublade im Büro ist ein Strick drin, den kannst du nehmen. Also das war so, dass der dann einfach platt war in der Reaktion. Und als dann das Gewitter da war, da hat es bei uns ins Haus eingeschlagen. Unten gab es eine ganze Delle im Keller. Und ich habe mich nicht mehr getraut, die Tür aufzumachen. Ich dachte, das hat jetzt der Mann hat da jetzt irgendwas angestellt. Weil er so besessen war von seinen Ideen und seinen Vorstellungen. Und da habe ich gelernt, cooler zu werden für die Stimme Gottes. Nicht jeder, wo da kommt und sagt, Gott hat mir das gesagt, das ist dann die Stimme Gottes. Und da habe ich fünftens Botschaften der prophetischen Gaben, Weissagung und Wort der Erkenntnis, dass sie immer geprüft werden müssen. Die kann man nicht so ungeprüft einfach übernehmen. Da nimmt sich jemand eine Vollmacht raus, er nimmt sich jemand die, wie soll ich sagen, das ist eine Frechheit praktisch. Er nimmt sich die Freiheit raus, immer Gottes Wort auslegen zu dürfen oder zusätzlich dann noch was dazu sagen zu dürfen. Und das ist wirklich gefährlich. Das ist auch mit dem Grund, warum wir hier in Berlin zum Beispiel nicht so gerne so kleine Gemeinschaftsgrüppchen haben. Da gibt es so viele Leute, die das dann in die Hand nehmen, ihre Fittiche ausbreiten und dann immer das Wort auslegen. Und jedem dann zu vermitteln und zu sagen, was Gott von demjenigen haben möchte. Aber du siehst, wie schwer das ist, die Stimme Gottes wirklich zu erkennen. Da kann man nicht einfach daherkommen, was man so fühlt oder denkt. Und das ist sehr, sehr gefährlich. Und am schlimmsten ist das Sechste, übernatürliche Erfahrungen. Leute, die immer Stimmen hören, denen immer Engel erscheinen, die immer Träume haben und Visionen haben, Das muss man alles überprüfen. Das kann man einfach nicht so annehmen. Du weißt, wenn es für dein eigenes Leben ist, kannst du es ja für dich behalten. Aber sobald es irgendjemand weitergibst, das ist dann schon gefährlich, das zu tun. Also jetzt nochmal, die Stimme Gottes kann man auf verschiedene Arten erkennen. Das Sicherste ist im Wort Gottes, wenn es da geschrieben steht. Eine zweite gute Möglichkeit ist das innere Zeugnis des Heiligen Geistes. Wenn es vom Heiligen Geist ist, wird es stärker. Wenn es nicht vom Heiligen Geist ist, dann wird es vergehen. Und dann auf die innere Stimme zu achten und dann die Anzeichen in seinem Leben zu sehen, es geht ja so, geht es ja weiter. Das alles zu prüfen und prophetische Gaben immer überprüfen, nie annehmen. Keiner hat das Recht, dich irgendwo hinzuschicken oder dir irgendwas zu befehlen. Das kann dir jemand etwas sagen, wo du in deinem Herzen sagst, wo du weißt in deinem Herzen, auch wenn hier jemand ist, ein Evangelist, das gilt da genauso. Da kann es sein, dass du in deinem Herzen sagst, das hat mir der Herr schon gezeigt. Das ist eine Bestätigung. Dann kannst du das annehmen. Aber wenn jemand dich ganz plötzlich da, weißt du, ich habe so vieles erlebt, als ich glaube, dass ich so eine Frauengruppe gehabt habe. Früher, da habe ich die Verantwortung gehabt für die Frauen, die dann damals aus dem Heilbronner Raum war das, zusammengekommen sind. Und da habe ich das so ein bisschen gelernt mit den, es gibt Menschen, die so rumreisen und die so Gott dienen, aber die immer ein Wort haben für jeden. Und ich war kritisch, ich habe gedacht, nein, das prüfe ich. Ich, in dem Fall habe ich Leute eingeladen. Die waren bei mir im Wohnzimmer, saßen wir rund im Kreis. Ich war verantwortlich. Und da kam eine Frau, und wenn jemand so gelächelt hat, gesagt, du hast so einen Geist der Freudigkeit, den du weitergibst, das ist ja keine Kunst zu sagen, wenn jemand immer lächelt. Den Geist der Freudigkeit. Also so, was man so äußerlich ansieht. Und dachte, jetzt bin ich gespannt, was er zu mir sagt. Bei mir ist nämlich gerade was gewesen. Mein Mann hatte gerade auf der Rückfahrt von Donauwörth, wo er Gottesdienst hielt, hatte er einen Unfall gehabt und das Auto war kaputt. Und wir waren nicht so gut finanziell drauf, dass wir das einfach so wegstecken konnten. Und dachte, jetzt bin ich ja gespannt. Und dann fing sie bei mir an und sagte so, als ich an der Reihe war, also Heidemi, die Frau lebt heute noch, Heidemi, das und das und das und der Herr sagt, du bist die Glücklichste aller Glücklichen, was weiß ich, so ähnlich. Da habe ich gesagt, stopp, es reicht's. Weil ich genau gewusst habe, das stimmt mit der Tatsache im Moment nicht überein. Und Gott ist wahrhaftig, Gott lügt nicht. Und da habe ich dann gelernt, Nein zu sagen. Und zwar Nein zu sagen, auch Leuten gegenüber, die so geistlich so im Hochstand da geschwebt sind, ja. Weil die Wahrheit macht uns frei, nicht der geistliche Hochstand, sondern die Wahrheit. Also das könnt ihr zu Hause nochmal durchschauen, das habt ihr alle bekommen auf eurem Zettel. Ihr kennt euch ja jetzt ein bisschen in eurer Bibel aus, die nehmt ihr mal zur Hand. Wir machen jetzt das durch mit eine neue Kreatur. Das ist die vierte Lektion. Wir haben bisher die Person Jesu Christi durchgenommen und wir nehmen jetzt mal einen Blick in das Leben eines Gläubigen. Wenn der Herr Jesus in das Herz eines Menschen eingezogen ist, vollzieht sich darin eine wunderbare Veränderung. Der Mann, die Frau oder der junge Mensch beginnt einen neuen Kurs. Er kommt zu einem deutlichen Bruch mit der Vergangenheit und zu einem neuen Weg in die Zukunft. Sowohl in der unsichtbaren Welt als auch im Leben des Gläubigen zeichnen sich neue Dinge ab. Und wenn ihr dann durchlest in 2. Korinther 5, Vers 17, dann findet ihr heraus, welches Ergebnis zeigt sich im Leben eines Menschen, der Christus angenommen hat. Was früher war, ist ja vergangen. Und was verändert sich bei ihm? Könnt ihr mal nachschauen, ihr, die die Bibel dabei habt, 2. Korinther 5, Vers 17.
Wer hat das? Nee, wir nehmen es auf. Einen Moment.
Darum ist jemand in Christus, so ist er eine neue Kreatur. Das Alte ist vergangen. Siehe, Neues ist geworden.
Das Alte ist vergangen. Siehe, Neues ist geworden. Und auch in Kolosser 3, Vers 9 bis 11, findest du dieses wunderbare Ergebnis der neuen Kreatur. Dieses Neue kommt einzig und allein von Gott. Es beginnt mit der Bekehrung und wird während deines ganzen Glaubens wachsen, reifen und schöner werden. Es ist der Heilige Geist, der dies durch das Wirken des Wortes Gottes in dir bewirkt. Was steht da in Kolosser 3, Vers 9 bis 11? Kann das jemand vorlesen, bitte?
Das hat mich durcheinander gebracht. Nun, 7, 8, 9. Belügt einander nicht, denn ihr habt den alten Menschen mit seinen Werken ausgezogen und den neuen angezogen, der erneuert wird zur Erkenntnis nach dem Ebenbild dessen, der ihn geschaffen hat. Da ist nicht mehr Grieche oder Jude, Beschnittener oder Unbeschnittener, Nicht-Grieche, Süde, Sklave, Freier, sondern alles und allen in Christus.
Und dann kommen wir gleich im Anschluss daran in etwas, was ich euch als Hausaufgabe zum Ausfüllen mit nach Hause gebe. Da heißt es, die Kennzeichen des neuen Lebens. Die Kennzeichen des neuen Lebens sieht man nach allen Seiten. Man sieht sie zum ersten Mal Gott gegenüber. Da habt ihr dann auf der nächsten Seite. Da könnt ihr die Frage 2 und die Frage 3 beantworten. Das macht ihr aber zu Hause. Das machen wir nicht jetzt. Dann kommt die Kennzeichen dem Teufel gegenüber. Das ist auch auf Seite 2 und 3. Dann die Kennzeichen des neuen Lebens uns selbst gegenüber. Das ist Seite 3. Und dann die Kennzeichen des neuen Lebens unseren Mitmenschen gegenüber. Das ist Seite 4. Zum Beispiel ein typisches Kennzeichen seinen Mitmenschen gegenüber. Von Natur aus liebt der Mensch keine Feinde. Menschen, die dir Schwierigkeiten machen, liebst du von Natur aus nicht. Aber wenn du mit Jesus gehst, das neue Leben, fängst du plötzlich an, deine Feinde zu lieben. Und die Leute, denen du besser fremd warst und wo du fremd bleiben wolltest, Du veränderst dich total, plötzlich fühlst du dich ihnen gegenüber verpflichtet. Vielleicht erinnert ihr euch in der zweiten Lektion, da hatten wir etwas ganz Besonderes noch gelernt. In der zweiten Lektion, damals, dass wir durch die Bekehrung auch eine Aufgabe bekommen. Und zwar nicht nur, dass wir glauben, dass wir etwas von uns geben, dass wir Gott lieben, dass wir Gott dienen, sondern dass etwas geschieht in uns, wo wir uns einsetzen dafür. Ich habe euch diese eine Seite, ich zeige es euch gleich nochmal, gezeigt, wo ganz wichtig ist, was mit dem Evangelium geschieht, wenn wir uns bekehren. Da vorne steht, da ist jemand, da ist ein Mensch, da ist eine Predigt, da ist irgendetwas von dritter Seite, das uns zum Glauben bringt. Das Evangelium fällt nicht einfach vom Himmel runter. Also in äußersten Ausnahmen kann sowas mal passieren, aber es ist nicht das Normale. Das Normale ist, dass du das Evangelium weitergibst. Und du hast von jemand bekommen und du gibst es jemand weiter. Und wenn ihr dieses mit diesen dreigliedrigen Aufgaben hier durchseht, da, das ist sehr, sehr hilfreich, dass ihr selber wisst, was eure Aufgabe ist und was die Aufgabe Gottes an euch ist. Ich habe zum Beispiel, was ich lange gebraucht habe, in meinem Leben zu kapieren, dass es verschiedenen Glauben gibt. Es gibt den Glauben, der Gott in unserem Herzen wirkt, ist der Glaube zur Errettung. Ohne dass du an ihn glaubst, kannst du gar nicht zu ihm kommen. Du musst glauben, dass er existiert. Wenn du nicht glaubst, dass Gott existiert, dann geht es nicht. Ich weiß noch, als kleines Mädchen, ich war noch nicht in der Schule, ich schätze mal, ich war so 5, 6 Jahre alt, vielleicht auch 7 Jahre, also egal. Und meine Schwester war 3 Jahre älter als ich. Und ich habe einfach Jesus so im kindlichen Glauben angenommen. Bei uns war der Gottesdienstraum war so klein, dass für mich kein Platz zum Sitzen war. Nun musste ich immer auf so einem kleinen Fußschemel hier unterm Kreuz, also unterm Pult, da bin ich gesessen, das war mein Sitzplatz. Im Wohnzimmer rundherum saßen die ganzen Leute und ich habe ganz gut aufgepasst. Und ich wollte, dass meine Schwester, die ein paar Jahre älter war, dass sie auch Jesus annimmt. Aber die war ja meistens draußen irgendwo in der Kinderstunde oder sonst wo und die hat es nicht so angenommen, so wie ich als kleines Kind. Und ich wollte es ihr irgendwie beibringen. Dann habe ich zu ihr gesagt, Marita, kannst du an Jesus glauben, wenn jetzt plötzlich das Licht ausginge und von alleine wieder anginge? Also ich wollte so ein Wunder wirken. Und ich muss euch sagen, das hat funktioniert. Sie hat gesagt, ja, dann können die schon glauben. Und dann ging das Nachttischchen aus und dann ging das Nachttischchen wieder an, ohne mein Dazutun. Ich habe aber solche Angst gekriegt, dass ich selber unter die Bettdecke runter bin. Aber dieses kindlichen Glauben hat Gott akzeptiert, dass ich ihr das beibringen wollte. Und so habe ich als kleines Kind schon Gottes Beistand und Gottes Hilfe erfahren durch den Glauben. Ich erinnere mich noch, meine großen Geschwister, wir sind 5 Geschwister und ich habe noch 3 größere wie ich. Und die hatten so ein richtiges ausgelassenes Fest zu Hause. Und ich war in meinem Zimmer und habe in meinem Zimmer, wo ich war, so für mich Gottesdienst gemacht. Ich bin immer ein bisschen früher ins Bett gegangen, damit ich mit Jesus alleine noch reden konnte. Und dann plötzlich hatte ich das Gefühl, du stehst jetzt auf. Wusste nicht warum. Und es war so Silvesterfeier und die waren alle bei uns auf den Berg raufgegangen und hatten aber die Kerzen nicht ausgemacht und da haben sich in diesen Papierschlingen hat sich Feuer gefangen und ich bin aufgewacht und habe das dann gelöscht im ganzen Haus. Auch als ganz kleines Kind, ich habe erfahren, dass Gott hilft, dass Gott unsere Gebete beantwortet. Und egal wie sie verspotten, mich haben sie auch verspottet. Ich hatte so einen kleinen Garten, wo ich habe sehr gerne im Garten gearbeitet, schon immer auch als Kind, und habe dann die Erdbeeren so, das war mein Gebiet, und wir hatten so einen lehmigen Boden. Und mein Vater erzählte eines Morgens, heute Nacht waren die ganzen Kerle von unserer Nachbarschaft da und wollten die Erdbeeren stehlen. Und da hat einer gesagt, die gehören doch der kleinen Heiligen da drinnen, die könnt ihr nicht wegnehmen. Und die haben mir meine ganzen schönen Erdbeeren stehen lassen. Nur als ein Beispiel, ja. Dass Gott, egal in welchem Alter wir sind, wenn wir zu ihm stehen, steht er fest zu uns. Und das habe ich sehr, sehr viel erfahren. So war es auch, ich habe manchen von euch meine fast kindliche, lustige Bekehrungsgeschichte erzählt. Ich habe mich am Karfreitag bekehrt. Karfreitag war so mein Ding, wo ich in den Wald ging. Ich hatte noch keine schlimmen Erfahrungen als solche. Also ich hatte keine Angst vor dem Wald allein. Und war sehr viel allein im Wald. Und da habe ich im Wald Da habe ich die Gegenwart Gottes erfahren. Und an diesem Karfreitag in so einer wunderbaren Schönheit und Tiefe und Herrlichkeit, dass ich mein Herz ihm gegeben habe und mich auf ihn verlassen habe. So, die Person Jesus und den Täufer Jesus, den kann man als Mensch, von Mensch zu Mensch, wunderbar in seiner Nähe erfahren. Wer hat auch schon als junger Mensch so eine ganz nahe Begegnung mit Gott gehabt? Ja, erzähl mal du zuerst.
Ja. Es war ein Schutz. Mein Vater wollte mich totschlagen. Und ich hatte in so einem Birkenwäldchen, wo ich gewohnt habe, von meiner Oma so Schlüssel im Wald versteckt. Und der sagte zu mir, wenn ich die Schlüssel nicht in einer Stunde wiederbringe, dann schlägt er mich tot. Und jetzt bin ich in dieses Birkenwäldchen und überall Laub und alles und ich habe die Schlüssel nicht gefunden. Und dann habe ich ganz laut gesagt, Jesus, hilf mir, ich brauche die Schlüssel jetzt. Und in dem Moment lagen die Schlüssel vor meinen Augen und das war mein Schlüsselerlebnis in der Kindheit. Amen.
Ja, und dahinter die Inge. Die Inge.
Also, wir haben ein großes Badezimmer gehabt und da konnte man so durch das Fenster auf einen Wald schauen. Und ich schaue da raus und da sehe ich erstmal eine Mutter Gottes, aber so als Kopfbild, ja, Maria, ja, Entschuldigung, ja, aber Mutter von Jesu. Und ja, dann verschwindet das und dann der gekreuzte Kopf von Jesus.
Ja.
Und dann verschwindet das und dann nochmal die Maria. Und da bin ich rausgerannt zu meiner Mutter, komm, schnell gucken. Die war natürlich am Kochen mit ihren vielen Kinderlein, die sie hatte, war immer beschäftigt und die konnte jetzt nicht weg. Und dann wieder, doch, du musst gucken. Und als er endlich gucken konnte, da war natürlich nichts zu sehen und ich hieß, ich spinne. Aber ja, meine Oma hat mir geglaubt. Ja, und dann Träume von Jesus, zweimal hintereinander, die gleichen Träume.
Mhm. Auch als Kind.
Ja.
Ja, das ist so wunderbar, dass Gott sich den Menschen selber offenbart, wenn wir ihn noch gar nicht gesucht haben oder noch gar nicht auf ihn zugehen, ist er uns schon nahe gekommen. Ich habe das auch öfters schon als Kind erlebt, dass Gott mir ganz nahe gekommen ist. Wir haben auch mehrere Geschwister und wo wir gerade durch Krankheit, wenn meine Mutti hat ein Schreibwarengeschäft und hat mich dann morgens alleine, wenn ich Fieber hatte, zu Hause gelassen. Und dann hat sie mir zum Trost so lange, hat sie mir etwas gegeben, was, wenn du Fieber hast, was du gar nichts magst. Das war so ein süßer Zuckerlutscher. So eine Maus aus irgendwas. Und sie hat gesagt, wenn du die Maus dann aufgegessen hast, dann komme ich wieder. Jetzt hattest du aber Fieber und jetzt solltest du diese Maus dann langsam essen, ja. Und da habe ich auch schon als kleines Kind Gottes Gegenwart erfahren, dass er bei mir war, auch wenn meine Mutti nicht da war und wenn sie lange nicht da war. Und manchmal musste ich dann im Laden ganz alleine sitzen, wenn meine Mutti irgendwas holen musste, für die Leute, die das verlangt haben. Und dann habe ich so beobachtet, wie manche gestohlen haben, wie die dann einfach reingelangt haben und sich was rausgeholt haben. Und ich konnte es dann meiner Mutti melden, aber es war dann schon zu spät. Aber schon als kleines Kind kann Gott zu dir reden, kann Gott dir nahe sein und du kannst die Gegenwart Gottes erfahren und an ihn wirklich glauben. Und deswegen können wir bis nächstes Mal diese Seiten, in denen sich die Natur und das Erlöstsein auswirkt, mal ausfüllen. Das sind also insgesamt 3 Seiten. Seht ihr es? Habt ihr es in eurem Ding? Da sind immer dazwischen ein paar so Striche drin, wo ihr selber was ausfüllen müsst. Und die könnt ihr inzwischen finden. wo es geschrieben steht, wäre es mir ganz recht, wenn ihr das mal auf diesem, das ihr letztes Mal bekommen habt, drauf sucht, wo steht das geschrieben. Dass ihr das dann wirklich findet und richtig erkennt. Ja. So, Johannes, dann wärst du dran.
Ja. So, ich denke, ihr habt jetzt einiges gelernt. Ich habe gedacht, da kannst du einfach so Strich oder vielleicht kopierst du diese Seite und dann, wenn du 2. Korinther 5, wenn das paar Mal vorkommt, kannst Strich machen, dann weißt du, wie oft das schon hier nachgeblättert hast. Einfach so diese, oder du zählst die Kapitel auf und dann, oder machst es so selbst ausarbeiten, dann lernt man am allermeisten, wenn man selbst Hausaufgaben macht und wenn man selbst Kapitel zum Beispiel aufschreibt, wie viele Kapitel hat 5. Mose, wie viele Kapitel hat Josua, wie viele Kapitel, so einfach mal durchblättern. Beim Durchblättern findest du schon, wo was ist. Und wir haben das auch einfach so jetzt gemacht, diese Bibelstellen, weil manche sagen, so schnell finde ich das nicht. Und ja, genau, in diesem Blatt, ich habe es hier, also ihr habt es ja auf der Rückseite hier, und dann schreibt es, ihr könnt vielleicht nochmals neu kopieren, oder wir können es auch nochmals kopieren, das hinschreibst, wie viele Kapitel das hat immer, dann habt ihr schon so viel gelernt. Und mal durchgeblättert, wenigstens nicht gelesen, aber durchgeblättert die Bibel. Hilft was? Oder ihr könnt es auch hier durchschreiben. Also hier ist zum Beispiel, wo steht, diese Verse oder Galater 4. Dann kannst du, wenn du zweimal Galater hast, kannst du 2 Striche machen. Also du warst schon dort. So dass wir uns in der Bibel zu Hause auskennen. Denn das ist nämlich unser Fahrplan. Von hier nach drüben. Und wir sollten unsere Bibel sehr gut kennen. Besser als der Teufel, besser als Jehovas Zeugen und besser als irgendwelche Theologen. Wir sollten selbst unsere Bibel kennen. Sogar im Schlaf, wenn wir geweckt werden, dass wir sofort eine Bibelstelle haben. Du musst sehen, Jesus kannte seine Bibel und hat den Teufel in die Flucht geschlagen durch das Wort Gottes. Das Wort Gottes ist eine Kraft. Und auch hier bei den verschiedenen Hinweise, wie erkenne ich die Stimme Gottes? Das ist eine ganze Menge. Alles zusammen hilft dir, die Stimme Gottes zu erkennen. Also zuerst mal die Bibel. Mit der Bibel kannst du auch manchmal gar nicht so hundertprozentig gehen, so eine Bibelstelle an die andere. Ich kann dich, wenn ganz leicht als Prediger, dich zum Selbstmord zwingen. Nicht erschrecken. Da heißt es, Judas ging hin und erhängte sich. Steht in der Bibel oder steht es nicht? Wer glaubt, dass das in der Bibel drin steht? Judas ging hin und erhängte sich. Und dann steht es weiter, dass der Herr zum Judas sagt, geh hin und tue das Gleiche. Oder so einen anderen Apostel, geh hin und tue das Gleiche. Und wenn du das nicht tust, habe ich noch eine dritte Bibelstelle. Und Leute, wir müssen aufpassen, dass wir so Bibelstellen nur aneinander reihen, dann können wir den größten Sauhaufen zusammenkriegen. Und wenn du das nicht machst und gehst, nicht, tust nicht das, was der Judas getan hat und hängst dich auf, dann sage ich noch, hör mal, da steht noch eine Stelle, was du tust, das tue bald. Und wir haben perfekt Selbstmord fabriziert. Deshalb aufpassen, das muss also im Kontext stimmen und auch ganz arg wichtig bei der Bibel, nicht nur eine Bibelstelle zum Dogma machen, ich denke, das ist auch ganz arg wichtig. Also, was nur einmal in der Bibel drin steht, ist gut, angenehm, nett. Aber eine Sache nach der Bibel besteht aus 2 oder 3 Mundzeugen. Schon das nächste Problem, was wir hier haben, ist, also Paulus muss was gesagt haben, Jesus muss was gesagt haben, im Alten Testament muss das darüber zu diesem Thema was gesagt werden oder vielleicht Petrus und Johannes oder irgendwie ein anderer muss es auch gesagt haben. Also eine Sache besteht aus 2 oder 3 Zeugen, besser 3 Zeugen. Dann dieses innere Zeugnis, ich habe diese Woche ja sowieso gepredigt, das Herz ist böse, du darfst nicht auf dein Herz hören, dein Herz ist verdreht. Das Herz ist böse von Jugend an und aus dem Herzen kommen Mord, Ehebruch und. Also wenn jemand sagt, ich höre auf mein Herz und das ist meine innere Stimme, das ist falsch. In deinem Herzen muss Jesus drin wohnen. Wenn Jesus in deinem Herzen ist und die Liebe Gottes ausgegossen ist durch den Heiligen Geist in unserem Herzen, dann kannst du auf dein Herz das richtig hören. Sonst hörst du Blödsinn zusammen. Und manchmal hörst du 2, 3 Stimmen auf einmal, weil da drin noch, so wie dieses Bild hier, da sind noch so ein paar andere. Da ist vielleicht ein Frosch noch da oder ein Pfau oder Ziegenbock und dergleichen. Und weißt du, Gott sagt zwar auf der einen Seite das, aber dann meckert doch der andere noch daneben.
und sagt, nee, das mache ich nicht. Oder der grunzt hier eine Sau und dergleichen. Also das noch zu der Stimme Gottes. Wie höre ich die Stimme Gottes? Es ist ein Kunststück und das lernst du nicht auf Anhieb. Und wir dürfen nicht geschockt sein, wenn einmal aus uns Jesus spricht oder zu uns Jesus spricht und in den nächsten 5 Minuten der Teufel. Das ist beim Petrus passiert. Der Petrus kommt zu Jesus und sagt, du bist Christus, der Sohn des lebendigen Gottes, Matthäus 16 und so weiter. Und der Herr sagt, Fleisch und Blut haben sie nicht offenbart, sondern der Geist meines Vaters. 5 Minuten später, der Herr Jesus sagt, dass er gekreuzigt wird, sagt er, Herr, das widerfahre dir nicht. Und was sagt Jesus zu ihm? Satan hinter mir. Du siehst also aus einem Frommen, deshalb du bist nicht gefeit. Und wir sind nicht gefeit, niemand. Dass einmal Christus aus uns spricht und das nächste Mal der Bösewicht. Und deshalb ist so wichtig, entspricht das der Lehre, der Bibel, der Philosophie, dem Willen Gottes, dem Plan Gottes. Und der Plan für Jesus war das Kreuz. Und Petrus sagt, Herr, das widerfahre dir nicht. Hat praktisch Gott widersprochen. Und du musst wissen, also, wie Gott arbeitet immer über das Kreuz. Nicht der leichteste, sondern immer der schwerste Weg. Also wenn du den Willen Gottes herausfinden möchtest, also wenn jemand einen einfachen Weg dir zeigt, das ist also nicht der richtige Weg, der schwerste, und dann wird's gut. Wenn du den schwersten Weg gehen kannst, die schwersten Probleme lösen kannst, dann kannst du alle Probleme lösen. Okay, aber jetzt zu den Fragen. Irgendjemand fragen, was hier im Text ist oder gesagt worden ist. Natürlich auch diese Zeichen, es ist eine Bestätigung. Nur alles, was das Nächste kommt, innere Zeugnis, oder geöffnete Türen oder verschlossene Türen, das sind alles Hinweise. Oder auch, wenn jemand als Prophet, als Botschafter kommt und sagt, der Herr zeigt mir. Und wenn irgendjemand so lässig und oberflächlich dir einfach so Prophetien nachschmeißt, ist sowieso sehr fraglich. Du, da muss einer ringen. Und der muss sich so erstmal überwinden, es dir zu sagen. Und ein Kampf steht die Propheten haben keinen leichten Stand gehabt, die haben alles verloren unter Umständen und sind verhöhnt und verspottet worden. Also einer, der nur so einfach sagt, also der Herr zeigt mir, der Herr sagt mir das und der Herr offenbart mir das und ist sehr kritisch, wenn er sagt, du, horch, ich weiß nicht ganz genau, aber ich habe den Eindruck, der Herr hat den Weg. Ich möchte lieber so, dass jemand den Eindruck hat und prüfe. Und der die Freiheit überlässt, also ich denke nur, das könnte sein, das passiert auch in der Seelsorge, du musst nicht immer sagen, so spricht der Herr, Gott redet durch dich, denn du bist ein Kanal des Heiligen Geistes, wenn du mit Jesus lebst. Und deshalb, wir müssen alles prüfen und bei einer Prophetie ist noch etwas, nicht ich, wenn ich prophezeie und weissage, ich muss die nicht prüfen, mir ist es egal, ich empfange es und gehe weiter, der, wo es hört, muss prüfen. Nicht der, wo es weissagt, der, wo es hört. Du musst sagen, deshalb heißt es in der Bibel, dass 2 oder 3 weissagen und die anderen sollen es prüfen. Und sagen, ist das richtig? Können wir das annehmen? Und vielleicht kannst du im Augenblick nicht annehmen, aber irgendwann wirst du es annehmen können vielleicht. Okay, aber jetzt habe ich genug Fragen. Wer hat eine Frage? Oder ist alles geklärt? Irgendjemand eine Frage? Alles verstanden? Bitte? Alles verstanden? Ich werde euch Fragen stellen, wenn ihr nicht fragt. Okay, irgendeine Frage? Dann diese übernatürlichen Erfahrungen, alles andere, so Träume, Gesichter. Und ich denke, es ist wichtig, dass Gott uns durch Träume bestätigt, auch so nachts. Du weißt es ganz genau, du hast in der Bibel gelesen, du betest, du hast einen Wunsch. Wünsche können auch schon Hinweise auf Gottes Führung und Leitung sein. Und dann kriegst du Bestätigung. Und für mich ist es eine Bestätigung, wenn ich etwas weiß, dann lese ich in der Bibel und irgendjemand, für mich also eine Prophetie, eine hieb- und stichfeste Prophetie ist, der Mann kennt mich nicht. Am besten ist, wenn so Gastredner kommt, Gastprediger, der weiß von Tuten und Blasen, hat überhaupt nichts, aber dann kommt und sagt, der Herr zeigt mir das und so weiter. Und das ist perfekt. Also ein Prophet im eigenen Hause gilt nichts. Gilt nichts, weil der die Leute kennt. Verstehst du? Und dann würde der noch so weissagen und reden, wie es einem so gefällt. Also, weißt du, wer war da? Du bist die Schönste im Lande. Verstehst du? Und nach dem Augen. Aber am besten ist, wenn ein Blinder weissagt. Der sieht nichts und weiß nichts und kennt nichts. Und der bringt eine Prophetie. Und oft sind Behinderte, also gerade, die sind oft den Gaben viel näher. Der weiß nichts. Aber ein Prophet im eigenen Haus gilt nichts. Deshalb, von eigenen Leuten zu erwarten, die sollen mir sein Wort vom Herrn fragen. Und wir müssen sehr sorgfältig sein, weil du kannst leicht zum Wahrsager werden. Verstehst du? Wir müssen auch da vorsichtig sein. Gott gibt schon das richtige Wort. Und dann gibt er die Offenbarung, dann gibt er die Inspiration und dann kannst du nichts anderes. Okay? Doch, siehst du, das habe ich gewusst, dass du eine Frage hast. Aber du hast gesagt, da ist alles klar. Warte mal.
Die Stimme Gottes erkennen, Punkt 2. A, Friede, Freude in Frieden und B, Beklemmung und ungutes Empfinden. Meine Frage ist, ist das eine Richtschnur? Also im Alltag, wenn ich Freude und Frieden empfinde, nehme ich an, ist von Jesus, dann mache ich das Richtige. Und wenn ich ungutes Gefühl empfinde oder Beklemmung oder irgendwie ein Kloß.
Auch von Gott, das ist auch von Gott.
Auch von Gott. Also von ist Gott. Es nicht von Teufel, so einfach ist es.
Nein, das, wir dürfen das, das ist auch von, weißt du, dass der Heilige Geist sagt, nein, lass die Finger weg. Das ist diese Beklemmung, wo dann die Beklemmung kommt, wenn der Heilige Geist wehrt. Und der Heilige Geist wehrte uns, Paulus, bevor er nach Europa kam, da lief nichts, da hat er keine Freudigkeit gehabt, dort hörte niemand zu und so weiter. Der Geist Gottes kann uns auch wehren, also Beklemmung kann durchaus sein, auch vom Heiligen Geist.
Also es könnte sein, dass das heißt, hör jetzt damit auf, das ist nicht gut für dich.
Ja, genau. Oder ich will dich woanders haben. Jetzt, du hast deine Arbeit getan, das Werk ist hier vollbracht, verstehst du, und jetzt gehen wir woanders und deshalb, hier läuft es nicht mehr. Und manchmal sollten wir schon aufpassen, wenn wir merken, Finanzen sind nicht mehr da, die Freudigkeit ist nicht mehr da, die Leute sind nicht mehr da, heißt, wir ziehen um. Und dann hat man die Freiheit. Also Beklemmung ist auch ein Zeichen, weißt du, dass der Herr uns einfach in die Enge treibt und in die Schwierigkeiten bringt und nichts läuft. Und dann heißt es jetzt nachdenken, fragen, was will Gott als nächstes? Oder wie geht es jetzt mit uns weiter? Noch irgendeine Frage? Heute habt ihr alles so gut gelernt und alles gut verstanden. Also, wir sind bei diesen Gaben, Worte, Erkenntnis. Vielleicht, Weissagung ist etwas, wo plötzlich über einen kommt. Weißt du, da hast du keine Kontrolle. Das kommt. Aber Wort der Erkenntnis ist, du studierst die Bibel, du liest die Bibel und plötzlich schaust an. Und je länger du mit dem Heiland gehst und selbst Erfahrungen gemacht hast, selbst durch die Tiefen gegangen bist, plötzlich erkennst du, horch, der Depression. Und man muss gar nicht lange gucken, um zu sehen, ob jemand Depression hat oder nicht. Oder der hat Probleme, der hat Angst. Du merkst es. Und daraus kommt dann auch das Wort der Erkenntnis. Und Herr, gib mir ein Wort für diese Schwester, für diesen Bruder, wo jetzt die Angst hat oder zittert und vor einer Entscheidung steht und nicht weiß. Du merkst es. Körpersprache sagt unheimlich viel. Und das Wort der Erkenntnis kommt auch über Körpersprache. Also wenn du dann jemand gegenüberstehst. Und dann die Gaben, die Dienste, die Gaben passieren immer von jemand anders. Nicht von dir. Aber es gibt auch Situationen, wo ich mir selber weissage, Herr, gib mir ein Wort. Und dann kriegst du ein prophetisches Wort selbst. Gibt's auch. Okay, noch irgendetwas? Ich muss mein Mikrofon. Sonst sage ich Amen und entlasse euch. Vielleicht mit dem Herzen. Wann kriege ich den Heiligen Geist? In der Bibel heißt es, wenn wir reines Herz sind. Und hier, wenn wir diese Bilder anschauen, da wohnt der Heilige Geist auf dem dritten Bild. Hier, also die einzige Voraussetzung für den Heiligen Geist ist nichts Großartiges oder Gewaltiges, reines Herz. Gott gibt den Heiligen Geist denen, die reines Herzen sind. Und reines Herz kannst du 5 Minuten haben und nach 5 Minuten nicht mehr. Da ist wieder dummer Gedanke in den Kopf gestiegen. Und schon, wir sehen ja beim Petrus, zuerst mal der Heilige Geist, und dann 5 Minuten später, Satan hinter mir. Du siehst also, wie verquickt und verflixt doch die Sache sein kann. Aber der Heilige Geist kommt in dem Moment, wo du ganz rein bist, so unschuldig, und empfängst den Heiligen Geist, sagst, ja Herr, ich gehöre dir, ich mache alles, was du sagst. Und zwischen dir und mir ist nichts mehr. Und das passiert, wenn du Jesus deine Schuld bekennst und sagst, ich löse mich von allem. Aber das heißt nicht, dass du immer reines Herz hast. Und permanent, schön wär's, ist ein Wunschtraum. Und das wird in der Ewigkeit irgendwann mal sein. Aber jetzt, heute, wir sind Kinder Gottes. Und wir müssen akzeptieren, dass Kinder Gottes manchmal, dass da noch irgend so eine Schlange drin im Herzen bleibt. Dass so ein Wurm nicht rausgeht. Und weit. Wir müssen akzeptieren. Und deshalb ist die Frage, können Kinder Gottes okkult belastet oder dämonisch besetzt oder dämonisch belastet sein, nach dem, was dir hier ist, wenn du nicht konsequent eine radikale Sache machst in deinem Leben? Es kann schon sein. Aber das, was von Gott ist, sündigt nicht. Und ist jemand von Gott geboren, wiedergeboren, der kann nicht sündigen. Denn ein Teil von das Göttliche von dir, das, wo Jesus ist, wir haben noch ein paar andere Bilder, nächstes Mal werden wir noch bringen, Jesus in dir wird nicht sündigen. Der Heilige Geist in dir wird nicht sündigen. Aber der andere, der Fuchs, gibt es ja nicht, aber so ein Ferkel, verstehst, der sitzt irgendwo in der Ecke und grunzt. Und verführt dich zur Sünde oder weckt dir so Gelüste oder Süchte kommen hoch. Weißt du, und wir wundern uns manchmal, ich denke nur an einen Süchtigen, der jetzt auch inzwischen Missionar geworden ist, hat sich bei uns bekehrt in der Gemeinde, ein Rauschgiftsüchtiger, tief drinnen in der Sucht, im Drogensucht. Der hat mitten im Gottesdienst, war geisterfüllt, Kind Gottes, so Flashbacks gehabt, so Rückfälle. Plötzlich Schweißausbruch, zittert, als wenn er einen Trip hätte. Und ich habe am Anfang damit nicht umgehen können. Aber in unserem Körper stecken noch Gifte drin. Rauschgifte auch, verstehst du? Und die zu irgendeinem gegebenen Moment, das kann durchaus sein, dass die dann hochkommen und du so ein Flashback hast. Aber das ist kein Problem, das ist der Körper. Seele und Geist sind es, was dominieren und vorangehen. Gut, schon alles gesagt? Du hast noch eine Frage? Große oder kleine?
Eine kleine. Ich verstehe wirklich eine Frage nicht ganz, was das bedeutet, das ewige Leben. Heißt mit Jesus gehen, ne? Oder Jesus kennen. Ich verstehe das trotzdem nicht ganz. Ist das alles die Antwort? Oder,
das ewige das Leben.
Weil ich habe immer gedacht, ewiges Leben bedeutet ja immer leben.
Ja, du wirst auch immer leben. Du hast ewiges Leben, ob du dich bekehrst oder dich nicht bekehrst. Und du lebst immer ewig, weil Gott uns auf die Ewigkeit angelegt hat. Also ewiges Leben, das ist, du lebst für immer. Also ist deine Persönlichkeit, dein Wesen, deine Art ist unzerstörbar. Und die Frage ist nur bei Gott oder beim anderen, bei diesem, da mit der Mistgabel. Also du hast ewiges Leben. Jeder Mensch, der auf diesem Planeten ist und von Gott geboren wurde, hat ewiges Leben, und zwar von Anfang an. Du bist nicht erst bei deiner Geburt Kind oder Mensch geworden, sondern Gott hat dich vor Grundlegung der Welt erwählt. Also schon immer. Ewiges Leben, was wirst du dort machen? Und wenn du bei mir zugehört hast in den letzten Tagen, das, was du hier gemacht hast, wirst du drüben machen. Hast du hier gesoffen, wirst du drüben auch saufen wollen. Hast du hier gelogen, wirst du drüben auch lügen. Hast du hier Gott gelobt und gepriesen, wirst du drüben auch Gott loben und preisen. Das, was du hier gemacht hast, wir setzen unsere irdische Arbeit drüben fort. Was, wenn wir hier jemanden gehasst haben, wir werden drüben auch hassen. Und dann weißt du, wo Leute, die hassen, wo die hinkommen. Du weißt also, wo Gott, Leute, die Gott loben und preisen, hinkommen. Also wir werden das dort machen. Also eigentlich die Entscheidung treffen wir, wo wir die Ewigkeit zubringen und wie. Mit oder ohne Gott. Und Himmel und Hölle, das hat nichts irgendwie mit oben und unten zu tun. Himmel und Hölle hat etwas mit der Gegenwart Gottes zu tun. Ist Gott da? Da ist überall Himmel. Ist Gott nicht da, kann es im Paradies sein und die Hölle erleben. Also die Gegenwart Gottes macht den Unterschied. So oder so. Vielleicht ist doch noch jemand, der eine kleine Frage hat. Also ich weiß, der rote Bruder da hinten, der Olaf, der hat doch Fragen. Aber der war derjenige, der gesagt hat, ich habe keine Fragen. Weißt du, zuerst mal kommt er.
Also nochmal, ich muss das nochmal fragen. Also man kann das generell sagen, die Führung des Heiligen Geistes, also wenn ich jetzt meinetwegen irgendwas tue, ich unterhalte mich mit jemandem, mit einem Geschäftsmann, der in sein Geschäft geht schlecht und man schimpft, wie das alles ist, Wirtschaft und das und das, und man, jetzt stellt sich so ein Gefühl ein, dann müsste ich das so interpretieren, dass jetzt Gott sagt, hör damit auf, das ist nicht gut, das möchte ich.
Und du weißt es ganz genau. Und das solltest du selbst mittendrin im Satz aufhören unter Umständen, verstehst du?
Das ist doch die Wahrheit.
Ja, das ist die Wahrheit.
Wenn man sich mit jemandem unterhält, das ist immer gut.
Ja. Aber wir sollen kein Falschzeugnis reden. Ja, aber eigentlich als Kind Gottes solltest du gesegnet sein. Als Kind Gottes solltest du Erfolg haben. Als Kind Gottes solltest du gesund sein. Als Kind Gottes soll alles wunderbar laufen. Aber es läuft nicht. Verstehst du? Und warum? Weil du, und du solltest mit diesem Ungläubigen, bei dem es so schlecht geht, gar nicht unterhalten. In Psalm 1 sitzt nicht, wo die Sünder sitzen, und man tut nicht im Rat der Gottlosen. Verstehst du? Du solltest also eigentlich auf einem ganz anderen Level stehen. Du stellst dich nämlich auf dem Level des Ungläubigen, dem, wo es so schlecht geht. Und deshalb heulst du mit den Wölfen mit. Deshalb heulst du mit den Wölfen mit und schimpfst und sagst auch die Wahrheit. Die Wahrheit kann sogar, das Gute kann sogar schlecht sein.
Also das heißt, selbst wenn ich mit denen die Wahrheit spreche, ist das sozusagen Sünde, das möchte Gott nicht, weil ich jetzt mich auf das Niveau von den Heiden begeben habe und Mistrede.
Genau. Und wir sollen, schon allein wenn du sagst, du Dummkopf, du Narr, bist du schon des höllischen Feuers schuldig, weil du hier etwas sagst, du Narr, dieser Mensch oder dieser, das ist ein Geschöpf Gottes, ein Ebenbild Gottes, du beleidigst Gott eigentlich. Also wenn du ich sagst, sollte nichts mehr Negatives dahinter kommen, also ich bin oder die sind's. Okay, da war noch mal was.
Hast du gesagt, von Himmel und Hölle hier, wenn sie hier gesoffen
hast. Was?
Wenn du hier gesoffen hast, dann kannst du doch weiter saufen.
Und, aber da wird es nichts geben, da wird es nichts geben.
Ja, da kannst du doch nicht.
Ja, aber...
Da gibt es keinen Tropfen Wasser, nichts.
Nichts, war. Ich leide Pein hier, ja, verstehst du? Weil Gott nicht da ist. Ja, aber du wirst drüben Sucht haben, die Sucht geht mit dir. Die Sucht wird mit einem mitgehen, die wird einen nicht zurücklassen. Aber du wirst was nicht, ich leide Pein, dieser reiche Mann, denk an diese Geschichte. Und ich habe noch 5 Brüder und schick jemanden, dass die gewarnt werden. Du nimmst diese Sucht mit, aber dort gibt es nicht, weil du nicht bei Gott bist. Und du kriegst die Dinge nicht, verstehst. Und das ist alles, was der Teufel hier erzählt und uns vorgaukelt. Da gibt es ein Buch, Der Tanz mit dem Teufel. Und es ist kein christliches Buch, aber trotzdem gehört zur Weltliteratur. Und in diesem Buch wird unter anderem beschrieben, da sieht der Mensch muss sich entscheiden, er sieht so Reklame, Werbung. Und sieht er also Mädchen, Musik und Disco und alles mögliche, also High Life. Und dann sieht er auf der anderen Seite Engel und also Werbung. Engel und die sind alle so andächtig und so weiter. Jetzt sagt eine Stimme, entscheide dich, was willst du? Willst du Disco, Frauen, Wein und alles das oder und ausschweifendes Leben oder willst du diese Engel haben, die da so stehen? Wo willst du hingehören? Dann sagt er, lieber in der Disco. Und lieber in die ist, da möchte ich, wo leben, wo was los ist, da möchte ich hin. Und da geht er hin. Und dann, als er dort ankommt, ist genau das Gegenteil. Wo sind die Frauen? Wo ist der Wein? Wo ist der ganze Spaß, das ganze Vergnügen? Und dann beschwert er sich bei dem Teufel, sagt er, du hast mich belogen. Dann sagt er, das war nur Reklame für mein Reich. War Reklame für mein Reich. Und wir sind mittendrin in der Reklame. Und weißt du, wir denken also im Himmel, da wird man nur so stehen. Nein, da wird man jubeln und jauchzen und da wird man vergnügt sein, seine Lust am Herrn haben. Und wenn ich so Gott anschaue, wie verspielt er doch da ist im Paradies. Geh mal durch den Garten, geh mal schon allein durch Buga, geh mal hier durch den Park und du siehst, Mensch, die Vielfalt, die Schönheit. Und die Internet haben, ich schicke ab und zu mal euch so ein paar Bildchen rüber und von der Schönheit Gottes schon allein begeistert, der Weltraum. Weißt du, wir werden von einer Schönheit zur anderen Schönheit gehen, aber hier musst du so stehen. Du musst also wählen zwischen diesen Engeln oder dieser Vergnügungswelt von Sodom und Gomorra. Okay, 9.15 Uhr, 8.15 Uhr, wenn noch eine Frage da ist, ich gebe noch Raum, aber wenn nicht, dann lasst uns aufstehen und lasst uns zum Heiland gehen, eine neue Schöpfung, das Alte ist vergangen, siehe, es ist alles neu geworden. Herr Jesus, ich danke dir, dass du deine Kinder führst und dass du deine Kinder leitest und dass du deinen Kindern Gnade schenkst, Herr Jesus, und dass du aus uns eine neue Kreatur gemacht hast. Und es ist interessant, weil wir hier vorgelesen haben, eine neue Schöpfung. Und richtig heißt es, eine neue Schöpfung ist im Werden. Also wir sind eine neue Schöpfung, aber wir sind im Werden, wir sind noch nicht vollendet. Wir sind wie Kinder, wir sind geboren, das Baby ist geboren, aber noch nicht vollendet, kann noch nicht lesen, noch nicht laufen, noch nicht das, noch nicht das. Also wir sind auf dem Weg, wir sind eine neue Schöpfung und wir sind im Werden. Vater, ich danke dir, dass wir auch heute Abend im Werden sind. Und ich freue mich für die lieben Geschwister heute, die noch alles im Werden sind. Wir sind alle noch im Werden. Wir sind alle noch in der Entwicklung. Wir sind alle noch auf dem Weg zum Ziel. Und wir bleiben auf dem Weg im Namen Jesu. Halleluja. Amen.